Ich wollte eigentlich ganz gezielt zwei Städte auswählen, die dann die beiden Reichshälften darstellen konnten, weil es verschiedene Gesetze gab, es verschiedene demografische und andere Konstellationen gab. Und diese wollte ich auch in diesem Kontext untersuchen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Donauwellen, der Südostgast. Bei uns geht es um Menschen, Themen und Bücher, die Donau hinab und die Karpaten hinauf. Mein Name ist Erik Güldaz und ich darf heute mit meiner Kollegin PhD Dr. Angela Iric sprechen, deren Habilitation vor kurzem in Buchform erschienen ist. Ihr Band Identitäten in regionalen Zentren der Habsburger Monarchie 1867-1918, die Fallbeispiele Rijeka und Maribor, wurde in der Reihe Balkonologische Veröffentlichungen beim Harasowitz Verlag publiziert. Alle weiteren Informationen zum Buch finden Sie in den Shownotes. Nun aber viel Vergnügen mit dem Werkstattgespräch zu diesem anregenden Band. Liebe Angela, willkommen und nochmals herzlichen Glückwunsch zu diesem schönen Band.
Danke.
Wer dich kennt, mag sich zunächst mal fragen, wie man mit deiner Biografie aus Ungarn kommen zu diesem Thema kommt. Du hast in Ungarn, bist in Ungarn aufgewachsen, hast in vielen Ländern, europäischen Ländern studiert, dann auch in Übersee und in Übersee hast du promoviert. Wie und wann kamst du zum Thema? Oder besser gefragt, wann kam das Thema zu dir?
Ja, also mit diesem Thema habe ich relativ schnell nach meiner Promotion schon beschäftigt. Ich wollte einfach ein neues Forschungsprojekt finden und da ich Rijeka und Maribor und die Region schon kannte, entschied ich mich für diese beiden Städte, die ich einfach faszinierend fand. Und dann die Konturen zum Projekt kamen erst später. Und es ist dann eventuell auch zu einem Habilitationsprojekt gewachsen an der Johannes Gutenberg Universität in Mainz. Damals war ich dort wissenschaftliche Mitarbeiterin im Arbeitsbereich für osteuropäische Geschichte am historischen Seminar. Und in diesem Kontext entstanden die ersten Ideen zur Arbeit.
Du hast gesagt, du hast Maribor und Rijeka schon gekannt. Wie kam es dazu? Also für jemanden, der in Budapest lebt, ist es nicht unbedingt selbstverständlich, dass man Maribor und Rijeka so gut kennt, dass man dann gleich als Forschungsgegenstand auswählt.
Ich wusste natürlich nicht alles über die Geschichte dieser beiden Städte, aber ich habe die beiden Städte bereits besucht und in Rijeka habe ich eine kurze Zeit auch gewohnt. Und ich laufe durch die Straße mit offenen Augen und kannte auch viele Menschen in diesen Städten. Und alles, was ich erlebt und gehört habe, habe natürlich weitere Fragen in mir entweckt und deshalb wollte ich diese weiter erforschen.
Rijeka und Maribor betrachtest du eigentlich als Fallbeispiele für die Repräsentation unterschiedlicher Identitäten im öffentlichen Raum. Da hat sich bei mir zuerst die Frage ergeben beim Lesen, wieso gerade diese zwei Städte, beziehungsweise weil es bietet sich in der Region eigentlich, es bieten sich viele Städte an. Welche andere Städte gab es noch im Spiel sozusagen und wieso gerade diese zwei?
Ich habe ursprünglich über mehrere Kandidaten nachgedacht.
Welche?
Triest und auch Görz kamen in Frage. Ein Vergleich zwischen Rijeka und Pula hätte sich natürlich auch ergeben können. Aber was für mich sehr wichtig war, ist jeweils eine Stadt aus einer Reichshälfte der Doppelmonarchie zu finden. Und diese kam einfach aus meiner persönlichen Erfahrung. Ich war bei vielen Gesprächen und Tagungen dabei, wo es angeblich immer um die Habsburger Monarchie ging. Aber in der Tat ging es im englisch- und deutschsprachigen Raum überwiegend nur über die österreichische Reichshälfte und im ungarischsprachigen Raum umgekehrt, nur über die ungarische Reichshälfte. Und ich habe es auch einfach erfahren, wie die Wissenschaftler, wie die Historiker untereinander zum Teil relativ wenig Kontakt hatten und über die Geschehnisse in den anderen Reichshälften, auch wenn es in einer Grenzregion geschah, sehr wenig wussten. Mhm. So, ich wollte eigentlich ganz gezielt zwei Städte auswählen, die dann die beiden Reichshälften darstellen konnten, weil es verschiedene Gesetze gab, es verschiedene demografische und andere Konstellationen gab. Und diese wollte ich auch in diesem Kontext untersuchen.
Warum hast du nicht noch eine dritte Stadt aus einer anderen Region, ich sage jetzt mal Ungarn, gewählt? Das hätte sich in deinem Falle rein theoretisch eigentlich gut ergeben können.
Ja, ist natürlich, das stimmt auch. Aber im Gespräch auch mit Professoren, die meine Ideen kannten, kam ich einfach zu dieser Entscheidung, dass ich nicht mehr als zwei Städte miteinander vergleichen möchte, weil dann hat man die Möglichkeit, wirklich tiefgreifend in die Geschichte zu gehen und wirklich auch zahlreiche Fallbeispiele herauszuholen, was ich dann im Buch auch getan habe. Mit drei oder mehr Städten wäre es ganz anders gewesen.
Das Buch ist auch sehr umfassend geworden. Also man kann sich sehr gut vorstellen, dass es bei drei Städten aus allen Nähten geplatzt hätte und das einfach schwer zu überblicken wäre. Aber natürlich kann ich mir die Frage nicht entgehen lassen, warum nicht auch eine Stadt aus der ungarischen Region. Und wenn wir schon dabei sind, über das Umfassende oder den Umfang zu sprechen, du hast eigentlich mit dem Begriff Identitäten gearbeitet. Und Identitäten gibt es in diesem Raum ja sehr viele, sehr vielfältige. Grundsätzlich ist der Begriff Identitäten, wie wir wissen, wahnsinnig umstritten einerseits, andererseits auch sehr volatil und sehr schwer zu fassen. Es ist ja kein Zufall, dass du über Identitäten sprichst im Plural. Dann gibt es auch andere Ansätze, wo man nicht über Identitäten spricht, sondern über Identifikation und die Prozesshaftigkeit dieser Identifikationsprozesse zu betonen. Kannst du dich mal ein bisschen daran erinnern, warum du dich für diesen Begriff entschieden hast? Das begründest du auch in der Einleitung. Das ist aber halt, ist auch im Titel drin, Identitäten in regionalen Zentren. Also wie hast du dir das definiert, diesen Begriff?
Ja, also es ist mir klar bekannt, dass Identität als Begriff sehr umstritten ist. Aber ich habe mich trotzdem dafür entschieden, einfach weil es wirklich darum geht, im Buch, das steht wirklich im Mittelpunkt. Vor allem nehme ich unter die Lupe aber die Identitätskonstruktionen, vor allem, und dabei verstehe ich diese natürlich auch als Prozesse. Was sich aus meiner Forschung auch herausgegeben hat, ist auch, dass diese Identitäten zum Teil sehr wechselhaft waren, porös waren und auch fluide. Und gerade, ich denke, in diesen zwei Städten findet man sehr, sehr viele Beispiele dafür. Natürlich geht es auch um Wahrnehmungen. Wie werden und wie wurden diese Identitätskonstruktionen, Identitätsvorstellungen wahrgenommen von anderen Akteuren? Und wie beeinflusste dann diese Wahrnehmung das Zusammenleben in diesen Städten?
Und wir sprechen über einen Zeitraum 1867, 1918, der ja sehr gut abgegrenzt ist. Und gerade in diesen Zeiten waren ja Identitätsdiskurse dann auch sehr im Zentrum sozusagen der öffentlichen Debatten. Und einer der Formate oder einer der Orte, wo solche Identitäten ausdiskutiert wurden oder sehr oft nicht ausdiskutiert, aber inszeniert wurden, waren ja Vereine. Und du nimmst dir gerade diese Vereine vor. Und im Sinne von Entangled Histories betrachtest du die ausgewählten Vereine, über die wir dann auch kurz sprechen werden, aus sehr vielen Perspektiven. Meine erste Frage, die sich bei der Durchsicht deines Buches ergeben hat, bei den Vereinen war, das sind unzählige Vereine, die du da auflistest und betrachtest. Welche Vereine waren für dich am spannendsten? Und kannst du ein bisschen dieses Vereine-Spektrum, diese Vielfalt ein bisschen skizzieren? Was erwartet den Leser? Welche Vereine betrachtest du da?
Also ich betrachte tatsächlich sehr viele verschiedene Vereine. Es existiert natürlich in der Geschichtsschreibung eine Vereintypologie, der ich ja zum Teil auch hier folge. Aber ich habe das natürlich ein bisschen justiert, um die Realitäten in diesen beiden Städten besser zu reflektieren. So, das heißt, verschiedene Formen von Vereinen und Verbänden und Assoziationen sind dabei. Alles von Lesevereinen, Kulturvereinen, Wohltätigkeitsvereinen, aber auch religiösen Vereinen und viel mehr. Sport hat sich als großes Thema ergeben in der Vereinslandschaft beider Städte und war auch ein Bereich im öffentlichen Leben, der im Verlauf der Zeit die Identitätskonstruktionen immer mehr beeinflusste. So, ich habe wirklich eine sehr, sehr große Palette mir angeschaut. Zum Teil, weil einer meiner Hypothesen war, diese beiden Städte waren auch regionale Zentren, die auch in ihrer Umgebung eine große Ausstrahlung hatten. Und durch die Sichtbarkeit und durch die Aktivitäten dieser Vereine wurden dann diese Identitätskonstruktionen und Vorstellungen auch in einem breiteren Kreis kommuniziert. Ich fand alle Vereine faszinierend und es war wirklich schwierig, diejenigen herauszusuchen, über die ich mehr schreiben konnte. Das hing vor allem mit der Quellenlage zusammen. Mhm. Leider gibt es zu bestimmten Vereinen nur minimale Information, die uns heute zur Verfügung steht, oder gar nichts. Es hätte natürlich interessant gewesen, diese auch weiter erforschen zu können, aber das war nicht möglich. So, zum Teil hat die Quellenlage meine Selektion dann auch beeinflusst.
Hast du auch vollständige Vereinsarchive gefunden, die noch vorher nicht aufgearbeitet wurden?
Was ist vollständig? Ja,
also ja, was ist vollständig?
Relativ umfangreiche, ja.
Ja, ne? Ja. Kannst du ein paar Beispiele nennen?
Also ich habe einen Verein gefunden, über den ich denke noch niemand geschrieben hat. Und das war ein deutschsprachiger Verein in Rijeka in den 1870er Jahren. Und dieser Verein wollte sich konstituieren, um eine deutschsprachige Grundschule in Rijeka zu gründen und zu unterstützen. Und Rijeka war damals als Corpus Separatum direkt unter der Regierung in Pest unterstellt, also direkt zum ungarischen Machtzentrum gehörend. Und wie bei allen Vereinen landeten die Satzungen und die Vorstellungen dieses Vereins auf dem Tisch des Innenministers zur Genehmigung. Und sehr interessant dabei war, dass bei diesem Verein waren die Mitglieder und die Unterstützer die reichsten und einflussreichsten und renommiertesten Personen in der Stadt. Trotzdem wurde dieser Verein nicht genehmigt. Mhm. Eigentlich finden wir eine Ablehnung nie in den Akten. Aber wir lesen dann danach über die Auflösung des Vereins. Aber was erhalten geblieben ist, ist die ganze Korrespondenz zwischen dem damaligen Ministerpräsidenten, der gleichzeitig auch Innenminister war, und dem Gouverneur in Rijeka und dem Minister für Kultus- und Unterrichtsangelegenheiten. Und da kam es zum Vorschein, wie die ungarische Regierung diese ganze Magyarisierungsaktion, die vor allem durch den Bildungsbereich durchgeführt wurde, betrachtete. Sie betrachteten diesen Verein, der insgesamt, ich denke, ungefähr 12 Unterschriften hatte. Mhm. Also es hatte keine große
Frage gewesen.
Als Rivalen und auch als Sicherheitsproblem, weil sie dachten, und diese Argumentation kam zuerst vom Minister für Kultus- und Bildungsangelegenheiten,
weil sie dachten, mit dieser deutschsprachigen Schule wollten sie den ungarisch- und italienischsprachigen örtlichen Schulen Konkurrenz machen. Und das war natürlich auch in der Zeit, ein Jahr nach einem sehr wichtigen Gesetz im Bildungswesen Ungarns, wo die ungarische Sprache als alleinige oder möglichst dominante Unterrichtssprache in den öffentlichen Schulen werden sollte. Und der Ministerpräsident übernahm diese Argumentation des anderen Ministers in seiner Begründung und schrieb den Gouverneur Rijekas sogar mit der Anschuldigung an, dieser Verein wäre also ein Verräter. Sie würden eigentlich Hochverrat begehen, nur mit dieser Anfrage für Registrierung. So, nichts ist aus diesem Verein geworden, nichts ist aus einer deutschsprachigen Grundschule in Rijeka geworden. Aber das hat mir auch ein bisschen erlaubt, hinter die Kulissen zu schauen, welche Politik verfolgte die ungarische Regierung gerade in dieser Stadt.
Anhand dieses Beispiels bleiben wir noch kurz bei diesem Beispiel. Du hast gesagt, es gab 12 Unterschriften. Wer waren, also du hast gesagt, das war die Elite der Stadt. Kannst du ein bisschen so sagen, wie sah dir die ethnische Zusammensetzung aus? Weil das, ich kann spekulieren, hätte auch eine These, aber wie sah das aus? Beziehungsweise, wer stand da noch dahinter? Weil das waren ja die unterschiedlichen, also hat dann unterschiedliche Positionen wahrscheinlich im Verein. Aber wie viele Mitglieder hatte der Verein?
Das können wir nicht ermitteln aus den Unterlagen. Ich gehe davon aus, dass es damals nur einen kleinen Kreis gab um diese Unterzeichner. Aber es ist sehr interessant zu sehen, wer zu diesem kleinen Kreis gehört hat. Es waren vor allem Vertreter der Wirtschaftselite, was natürlich die wichtigste Elite war für eine Handels- und Hafenstadt wie Rijeka. Es waren unter denen auch also deutschsprachige natürlich, Deutsche, zum Teil Deutsche mit hugenottischen Wurzeln, Österreicher, aber auch mindestens ein Mitglied einer örtlichen Handelsfamilie, einer der reichsten örtlichen, vor allem italienischsprachigen Handelsfamilien, der aber auch durch Verwandtschaft mit Deutschsprachigen irgendwie engagiert war.
Apropos Verflechtungen.
Verflechtungen, absolut. Dabei waren mindestens 2 Professoren von der KUK Marineakademie, die einzige Bildungsanstalt in Rijeka, die Deutsch als Unterrichtssprache hatte. Und noch einige mehr. Und auch konfessionell waren sie gemischt, also Katholiken, Protestanten. Ein Jude ist auch dabei. Also eine ganz breite Palette.
Also wir haben jetzt über einen Verein gesprochen, der einen sehr gut definierten Zweck hatte, also so Schulgründung halt. Du hast aber viele Vereine auch betrachtet, so Lesevereine und kirchliche Vereine. Also das Spektrum der Vereine, die du besprochen hast, reicht ungefähr von Religion bis zum Lesen und Literatur und darüber hinaus. Du hast schon ein bisschen über die Schwierigkeiten gesprochen, über die Quellenlage. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass es Schwierigkeiten bereitet hat, dieses breite Spektrum irgendwie zusammenzubringen. Wie bist du da vorgegangen?
Also ich muss darauf mit Jein antworten, weil gerade wegen dieser persönlichen Verflechtungen waren viele Vereine miteinander doch verbunden und standen nicht einfach für sich selbst isoliert von anderen gesellschaftlichen Akteuren. Was sich herausgestellt hat, ist natürlich, in beiden Städten gab es eine Kerngruppe, wenn ich das so nennen darf, von Menschen, die in vielen Vereinen gleichzeitig tätig waren. Und es gab sehr viele Verflechtungen unter den verschiedensten Vereinsarten miteinander durch diese persönlichen Engagements. So, es war eigentlich nicht so so schwierig, diese zusammenzubringen. Und man sieht natürlich auch bei den Sportvereinen, spielt dann auch Themen wie, wie Literatur oder sogar nationale Gefühle und alles andere eine Rolle.
Also wir sprechen über Vereine und du hast es jetzt auch gesagt, die Vereine organisieren eigentlich die Elite oder die Elite organisiert sich eigentlich in Vereinen. Es gibt manche Vereine, die aber über diesen Elitenkreis zumindest versuchen, hinauszugehen. Welche Vereine hattest du, die sozusagen auch in die breitere Schichten der Gesellschaft durchgegriffen haben?
Ja, also es kam in beiden Städten natürlich dazu, das war auch eine historische Entwicklung in diesen Regionen und auch mit den Wurzeln der Arbeiterbewegung hängen zusammen. Und es gab, also in Maribor sieht es vielleicht noch plastischer als in Rijeka. Es gab im Verlauf der Zeit zu vermehrten Vereinsgründungen, die gerade von dieser Elite-Konstruktion weggehen wollten. Und auch beim Leseverein, auch beim Musikverein und anderen Vereinen gab es zu parallelen Vereinsgründungen. So entstanden zum Beispiel in Maribor neben dem klassischen slawischen Leseverein auch ein Arbeiterleseverein. Es entstand auch ein Arbeitersportverein und auch weitere Vereine, die wirklich darauf zielten, Bildung, Alphabetisierung, aber auch Hochkultur zu den Arbeiterklassen zu bringen.
In diesen Vereinen waren dann natürlich die Nationalitätenfragen irrelevanter, oder wie hast du das gefunden?
Es ist natürlich auch ganz unterschiedlich und das ist auch ein bisschen ortsabhängig. Beide Städte waren ethnisch, sprachlich, religiös sehr gemischt. Aber es gab natürlich auch in der lokalen Wirtschaft einfach Unterschiede. In Maribor war es lange so, dass die örtliche Bildung, Wirtschaft, Politik und Kultur durch Deutschsprachigen bestimmt wurde. In Rijeka gab es nie eine wirklich dominante Gruppe, obwohl die italienische Sprache als Kultursprache dominierte. In Maribor war es aber auch so, dass einer der größten Arbeitgeber in der Region, direkt neben der Stadt, in einem Vorstadt, war die Südbahngesellschaft, eine private Eisenbahngesellschaft. Und sie hatten eine große Werkstatt mit mehr als 1000 Arbeitern. Und dort arbeiteten sehr viele Slowenischsprachige, obwohl es gab auch Deutschsprachige dabei und dann auch viele, die wegen Arbeitsmigration gekommen sind, alles von italienisch, kroatisch, rumänischsprachigen Personen. So, die Arbeiterschaft war nicht so ganz homogen, aber trotzdem fokussierten diese Vereine eher auf die slowenischsprachige Schichten der Bevölkerung aus dem Grund, dass sie von den bisher deutsch-dominierten Vereinen weggehen wollten.
Welche waren deine überraschendsten Ergebnisse, wo du dann auch gesagt hast, na, das hätte ich auch nicht gedacht?
Ich sah nichts so sehr Überraschendes. Ich sah eher überraschende Reaktionen von der Politik. Vor allem, es hat mich trotz Vorkenntnisse überrascht, wie blind die ungarische Regierung zum Beispiel in Rijeka die slawischen Vereine verfolgte und sie wirklich also fast mit einer unerklärbaren Angst behandelte vor slawischem Nationalismus. Währenddessen italienischen Irredentismus überhaupt nicht wahrnahm. Und wenn wir die weitere Geschichte der Stadt kennen, dann wissen wir, dass eigentlich das viel größere Problem für Ungarn später geworden ist. Vielleicht, was mich auch überrascht hat ein bisschen, war die Dominanz der Rolle der Sportvereine. Wie sehr Sport bei den Identitätskonstruktionen präsent war und welche starke Rolle sie dabei spielte.
dieses Thema hat dich dann auch weiterhin beschäftigt, weil ihr habt vor kurzem mit Tobias Wege, mit unserem Kollegen, habt ihr auch einen Band zu diesem Thema herausgegeben, sodass du sozusagen vom Sport und Verpflichtungen bei den Sportvereinen dann sehr fasziniert gewesen bist, sodass es dann auch nachwirkte. Da sind wir dann auch gleich beim nächsten Punkt angekommen, nämlich das Projekt ist erfolgreich abgeschlossen, das schöne Buch liegt uns vor, aber so wie es im Falle des Sportes war, deine zukünftigen Forschungspläne hängen dann auch irgendwie nicht mal so ganz weit weg, also sind damit eng verbunden. Kannst du uns ein bisschen einen Einblick geben in deine aktuellen Forschungsschwerpunkte, die eigentlich aus diesem Projekt auch rausgewachsen sind?
Sehr gerne, sehr gerne. Also das sind am Rande dieses Projektes eigentlich relativ viele Themen herausgewachsen. Einerseits ein ganzer Bereich der Religionsgemeinschaften und ihre Rolle in der Identitätskonstruktion, aber nicht nur. Mein aktuelles Forschungsprojekt, was auch aus diesem Projekt herausgewachsen ist, beschäftigt sich mit der Rekonstruktion eines europaweiten Netzwerks unter deutschsprachigen protestantischen Pfarrern, vor allem in Südosteuropa, also am Rande des Habsburgerreiches und in den neuen Balkanstaaten im 19. und 20. Jahrhundert. Und ich bin auch dabei, noch mehrere Aufsätze zu schreiben zu bestimmten Themen, die ich nicht wirklich detailliert in einem Buch herausarbeiten konnte. Und so habe ich jetzt gerade einen Text auf Kroatisch über diesen deutschsprachigen Verein in Rijeka geschrieben, weil die Geschichte von diesem Verein oder die Existenz dieser Verein völlig unbekannt ist in der Stadt. Ein weiteres Thema war auch Emilio Kania, eine ungarische Schriftstellerin und Zeitungsredakteurin und Autorin, die sowohl auf Deutsch wie auch auf Ungarisch geschrieben hat. Und sie verbrachte ihre letzten 21 Lebensjahre in Rijeka, wo sie heute völlig unbekannt ist. Und ich versuche, sie auch ein bisschen vor Ort bekannt zu machen.
Und das hast du auch in einem Vortrag vor kurzem in Rijeka auch gemacht. Und du hast auch das Buch in Rijeka präsentiert. Planst du weitere Buchpräsentationen etwa in Maribor zufällig?
Selbstverständlich. Konkrete Pläne gibt es noch nicht, aber wir arbeiten daran und Interesse gibt es natürlich. Nicht nur, weil es so passen würde, sondern auch, weil ich denke, es ist auch wirklich wichtig und interessant vielleicht für das örtliche Publikum zu sehen, wie viele Schätze bei Ihnen in den Archiven liegen. Weil ich war natürlich unterwegs, nicht nur in diesen beiden Städten, sondern in vielen anderen Orten wegen der Zerstreutheit der Quellen zu diesem Thema. So, ich würde das auch sehr gerne in Maribor tun.
Dann wünsche ich dir und dem Buch weiterhin viel Erfolg und auch viel Erfolg im neuen Vorhaben und danke dir für das Gespräch.
Danke.